Das ist noch nicht der Input. Ich werde euch jetzt 20 Minuten oder so ein bisschen was über Mission erzählen. Ja, weil das Thema heute ist Mission. Und ich hab den Input getauft von Paulus, Mutter Teresa und von dir. Und das sind auch, deshalb ist der Gottesdienst so ein bisschen aufgeteilt. Ich werde jetzt zwei Teile des sogenannten Inputs euch geben und dann nachher werdet ihr noch den dritten Teil bekommen. Aber bevor es losgeht, glaube ich, dass 99-100% in diesem Raum von Gott gehört hat, von einer anderen Person. Also wir sind damit fast alle betroffen. Wir haben irgendwann von Gott, von einer anderen Person gehört und dadurch sind wir zum Glauben gekommen oder haben gedacht, das hört sich alles sehr interessant an. Und ob es nun jetzt deine Mutter war, dein Vater, deine Oma oder ein Klassenkamerad oder so, finde ich super cool. Aber am besten erzählt ihr kurz mal eurem Nachbarn, wer das denn war. Nur damit ihr ungefähr wisst, mit wem ihr euch hier heute zusammengesetzt habt. So. Ihr könnt langsam wieder zur Ruhe kommen. Ich habe eher so gehofft, das wird so ein halber Satz oder so. Aber es war anscheinend bei mehreren eine längere Geschichte. Darf ich ganz kurz ein Handzeichen sehen, wo es denn die Eltern waren? So, das sind wahrscheinlich, so schätze ich jetzt mal, 85% in dem Raum, wo man aus dem christlichen Elternhaus gekommen ist. Das Thema heute Mission betrifft sich tatsächlich darum, dass es Menschen gibt, die nicht aus christlichen Elternhaus gekommen sind und die müssen eventuell oder könnten eventuell, würden gerne was von Gott hören. Aber warum habe ich vorhin gesagt, 99-100%, weil es gibt tatsächlich immer dieses 1%, das behauptet, vom Pferd gefallen zu sein und Jesus persönlich getroffen zu haben und dann erblindet worden ist. Aber da ist keiner da, der sowas erlebt hat. Christoph, nein? Gut. Wie gesagt, der erste Teil ist eher so ein bisschen über die Apostelgeschichte und die Geschichte habt ihr schon mal gehört, wo Paulus auf dem Pferd war. Ich glaube, das war letzte Woche oder so, gell? Oder vor ein paar Wochen, wo es darum ging, dass Paulus eine Begegnung mit Jesus hatte. Nee, es war vor mehreren Wochen her. Aber wenn wir uns angucken, wo hat denn die ganze Missionsgeschichte angefangen, gucken wir tatsächlich Anfang der Apostelgeschichte. Und zwar hat es die Maya nämlich vorhin vorgelesen in der Apostelgeschichte 1, also im Kapitel 1 steht ab Vers 6, lese ich euch mal kurz vor. Die aber so zusammengekommen waren, fragten ihn, also Jesus, und sprachen, Herr, wirst du auf diese Zeit wieder aufrichten, das Reich Israel? Er aber sprach zu ihnen, es gebührt euch nicht zu wissen, Zeit oder Stunde, welche der Vater seine Macht vorbehalten hat, sondern ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, welche auf euch gekommen ist, und werdet meine Zeugen sein zu Jerusalem, in ganz Judäa, Samarien und bis ans Ende der Welt. Und da er solches gesagt, war er aufgehoben zu sehen und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. So, das ist so ein bisschen, man sagt, der Schlüsselvers für die Apostelgeschichte, wo es darum geht, das ist so der Startschuss, wo gesagt wird, ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und dann, ihr werdet nicht nur Zeugen hier sein, in Jerusalem und Judäa und Galiläa, sondern auf der ganzen Welt. In der Apostelgeschichte, keine Angst, ich werde nur zwei Bibelverse heute vorlesen oder zwei Bibeltexte und dann werde ich euch nicht mehr mit Bibeltexten um die Ohren liegen. Und in der Apostelgeschichte 28, ungefähr der gleiche Zeitraum, steht, aber die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf einen Berg, dahin Jesus zu beschieden hatte. Und da sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder. Etliche aber zweifelten. Und Jesus trat zu ihnen, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und lehret alle Völker und tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Weltende. Hier wieder sehr interessant, dass Jesus sagt, für alle Völker. Eben gerade hat er gesagt, bis ans Weltende. Hier sagt er, für alle Völker. Und dann beginnt die Apostelgeschichte. Wir haben in der Apostelgeschichte, würde ich sagen, zwei große Hauptrollen. Die wären Petrus und Paulus. Und dann gibt es ganz viele wichtige Nebenrollen, wie zum Beispiel Johannes, Jakobus, Stephanus, ja, habe ich auch, Timotheus. Ich habe zum Beispiel noch coole Namen und Nebenrollen wie Aquila und Priscilla. Sind super coole zwei. Ich denke mal, die sind ein Ehepaar, richtig, Marco? Man geht davon aus, dass es ein Ehepaar ist. Und einer meiner persönlichen Helden, die nur ganz kurz erwähnt wird, ist nämlich Lydia. So, ja, wo ist die Lydia? So, und die Apostelgeschichte beginnt und somit die ersten Missionare und die Geschichte, wie Jesus nach Europa gekommen ist. Weil, wie ihr hoffentlich wisst, war nicht von Anfang an die Geschichte von Jesus in Europa bekannt. Und deshalb gab es halt einen Mann, der hieß Paulus, der sich gedacht hat, ich werde keine Mühen und Kosten sparen und werde mich auf den Weg machen nach Europa. Hat er insgesamt 4-mal gemacht. 3 davon nennt man die Missionsreisen. Eine davon nennt man auf dem Weg nach Rom. Aber dieser Paulus hat halt, wie gesagt, er hat halt viele Gemeinden gegründet und da hat sich dann halt auch ein Lydia bekehrt. Und Lydia, sagt man, war die erste Christin Europas. Und somit hat aus Lydia sind über Jahrhunderte alle Gemeinden, also nicht nur von Lydia, aber halt auch was für Paulus und die ganzen Missionare, sind alle Gemeinden Europas entstanden. Das ist der Teil der Apostelgeschichte, den ich heute euch erzählen wollte. Ich habe es relativ kurz gefasst, weil ihr kanntet das natürlich alles schon. Deshalb habe ich mir jetzt meine 10, sagen wir 15, wichtigsten Missionare aller Zeiten rausgenommen und werde mit die euch jetzt ruckzuck durchgehen und sagen, warum die wichtig ist für unsere Geschichte. Und damit fangen wir an mit dem ersten Bild. Da haben wir Hudson Taylor. Da habe ich nämlich ein Jahr gerade gehört, nämlich von Marco. Dem Marco habe ich schon gewarnt, dass ich ab und zu seine Hilfe brauche von seinem Sitzplatz. Marco fand den Hudson Taylor schon immer cool. Marco, was hat er denn gemacht? Haben das alle gehört? Einer der wichtigsten Missionare unserer Geschichte. Gehen wir mal ins nächste Bild. Da haben wir William Carey. Marco, kannst du uns irgendwas zu William Carey sagen? Also ich sag nur ganz kurz. Ach, ich habe noch was vergessen. Zu Hudson Taylor wollte ich noch was sagen. Hudson Taylor hat gesagt, es kann keine Not geben, der Gott nicht begegnen könnte. Und Hudson Taylor hat auch gesagt, alle Helden Gottes sind schwache Menschen gewesen. Sie taten Großes für Gott, weil sie daran festhielten, dass er mit ihnen war. Das war Hudson Taylor und das ist einer der wichtigsten Missionare der letzten paar hundert Jahre. Dann haben wir William Carey. Hat irgendjemand schon mal den Namen William Carey gehört? Ah, Marco, was hat er denn gemacht? Ich halte mich kurz. Das ist war der erste Missionar in Indien, richtig? Okay. William Carey hat gesagt, erwarte große Dinge von Gott. Und hat er gesagt, mein Geschäft besteht darin, das Evangelium zu verkünden und ich repariere Schuhe, um notwendige Ausgaben zu bestreiten. Annika und ich haben gerätselt, was dieser Satz bedeutet, ob er seine eigenen Schuhe repariert oder ob er andere Schuhe repariert und dafür ein Geld bekommt, um... Auf alle Fälle hat William Carey Schuhe repariert, um Missionar zu sein. Gehen wir mal zum nächsten. Martin Luther. Wenn man nachguckt, Martin Luther Missionar, stimmt vielleicht gar nicht. Aber trotzdem habe ich Ihnen meine Liste der wichtigsten Missionare der letzten 600 Jahre genommen. Kann mir irgendjemand sagen, warum ich denke, dass er einer der besten Missionare ist, war? Ja, oh, warte, Chris. Richtig, er hat die Kirche sogar revolutioniert und die Bibel übersetzt. Und er hat für Europa was unglaublich Wichtiges gemacht, um die Bibel verständlich zu machen. Und damit hat er immer die Menschen im Blick gehabt. Und er sagt, bestes Zitat heute, das Evangelium kann nicht ohne Humor gepredigt werden. Das ist Martin Luther. Und gehen wir zum nächsten. Billy Graham, den kennen aber jetzt schon mehrere. Okay, man hat zumindest von Billy Graham gehört. Billy Graham lebt immer noch. Er ist jetzt 94 oder 95 Jahre alt. Ist ein Evangelist, der macht relativ große Sachen in Amerika. Er fühlt sich selber berufen für die amerikanische Gemeinde oder ruft auf. Und Billy Graham sagt, die Gemeinde ist die einzigste Bibel, die diese Welt liest. Die Gemeinde ist die einzigste Bibel, die die Welt liest. Das heißt, die... Also. Das kann die Lehrer oder die Theologen nachher erklären. So, und dann gehen wir zum nächsten. Mutter Teresa. Als ich mich auf den Input vorbereitet habe, war ich sowieso, habe ich gedacht, oh, Mutter Teresa. Wow. Und ich habe viele Sachen von Mutter Teresa durchgelesen und ich war wieder mal sehr fasziniert von dieser Frau. Und habe ungefähr 20 Zitate, aber ich werde nicht alle vorlesen. Ich habe mir mal 3 rausgesucht, die, wie so, sie ein bisschen beschreibt, was Mission für sie ist. Gott achtet nicht darauf, wie viel wir tun, sondern mit wie viel Liebe wir etwas tun. Anfangs glaubte ich, bekehren zu müssen. Inzwischen habe ich gelernt, dass es meine Aufgabe ist, zu lieben und dass die Liebe bekehrt, wen sie will. Und das Dritte, ich kümmere mich nie um einen Menschenscharren, sondern nur um eine einzelne Person. Wenn ich die Scharren ansehe, würde ich nie beginnen. Und ja, ich bin sehr begeistert von Mutter Teresa. Wenn ihr noch nicht so viel über sie wisst, lest mal nach. Unglaublich tolle Frau gewesen. Nächste Person, Lauren Cunningham, der lebt auch noch. Links ist Frau Darlene Cunningham, rechts ist Lauren Cunningham. Er ist der Gründer einer der größten Missionarsarbeiten auf der Welt. Lauren hat jedes Land besucht und seine Aussage ist, dass in den nächsten 10 Jahren alle Sprachen, die Bibel in alle Sprachen übersetzt werden und in 10 Jahren auch jeder von Gott gehört hat. Das ist eine Aussage, in den nächsten 10 Jahren werden sehr interessant. Nächstes, ach genau, und sein Statement ist, to know God and to make him known. So, Bono. Wie gesagt, gehört zu meiner Liste, der nicht zu eurer, aber sein... Und er wird überall gehört. U2 kennt meiner Meinung nach fast die ganze Welt und seine Lieder, sagt er selbst, sind alle inspiriert von Gott. Und allein diese Aussage macht was in Leuten, wenn die wissen, ich höre mir U2 an und der sagt selber, meine Lieder sind inspiriert von Gott. Und wenn ihn jemand fragt, wer ist denn Gott, dann sagt er, Jesus ist der Sohn Gottes, zu dem ich bete. Und das kannst du überall sehen im Internet und ich finde es unglaublich faszinierend. Deshalb glaube ich, dass er ein unglaublich toller Missionar ist. Nächstes. Oh. Warte mal kurz. Ich glaube, das kann nicht stimmen. Machen wir das nächste Bild. Oh. So, da haben wir Dr. Johannes Hick. Da habe ich sicher auch ein Zitat irgendwo. Der lebt noch. Der ist sogar hier im Raum. Nee. Johannes? Johannes war mit einer Mission unterwegs und ist dann in die Länder, in welche Länder bist du gegangen? Nochmal? Panama. Und Johannes Hick sagt von seiner Zeit, habe viel Gutes erfahren mit Gott und andere Kulturen und anderen Kulturen. Ich möchte diese Zeit nicht missen und glaube, dass es wichtig für mich war. Nächste Person. Ira Möller. Ganz links habe ich Ira Möller. Die Ira war in Ghana, glaube ich, richtig? Und Ira, was hat diese Zeit über deine Ansicht über Gott geändert? In so zwei Sätzen. Oh. Ich halte auch das Mikro fest.
Also definitiv habe ich ihn erlebt. Er hat mein Denken über ihn revolutioniert und auch über mich.
Das ist sehr gut, kurz und knapp, sehr gut, Ira. Und machen wir die nächste Person. Jasmin, aber da stand ich ja gerade schon. Jasmin sagt, diese Zeit hat sie hat gelernt, von Gott abhängig zu sein. Komplett, richtig? Ja. Und das hat sie sehr, sehr geprägt, hat sie gesagt. Und sie war Fiji. Also falls ihr es nicht wisst, das ist das Mädchen mit dem blonden Haaren da oben. Gehen wir mal kurz zur nächsten Person. Sarah Hetzel. Die Sarah, das ist noch relativ frisch. Sarah, da habe ich... Sarah sagt über ihre Zeit, wo warst du? Tahiti, sagt sie, ich habe Gott auf eine ganz andere Basis kennengelernt. Ich habe ihn als Vater angenommen, den ich nie hatte. Und danach habe ich mich auch viel besser kennengelernt. Machen wir nächstes. Da haben wir Maya Plitt. Da habe ich kein Zitat. Maya war in Thailand für zwei Monate, hat sie ja vorhin schon gesagt. Und deshalb gehen wir mal kurz weiter. Oder wolltest du was sagen? Okay, machen wir kurz. Pastor Marco Jeske. Also falls ihr euch wundert, wir Pasco, Masco, das ist der hier. Der ohne Bart. Pastor Marco Jeske war nämlich in Spanien, bevor er hier angefangen hat oder vor langer Zeit. Und über seine Zeit in Spanien sagt er, ich habe durch andere Menschen und die Umstände selbst weit mehr über Gott gelernt, als ich anderen beibringen konnte. Gut, dann gehen wir nochmal eins weiter. Annika Hetzel, ganz viele Hetzels hier. Annika sagt, Gott hat mir gezeigt, dass es in der Mission nicht darum geht, große Taten zu vollbringen, sondern dass es ausreicht, einfach nur zu sein, wie ich bin, um anderen die gute Nachricht von Gottes Liebe zu bringen. Und er hat in mir eine Sehnsucht geweckt, immer wieder über den Tellerrand meiner eigenen Welt rauszuschauen und seine Freiheit neu zu entdecken. Annika war in Laos für 2 Monate und hat dort... Was hast du dort gemacht? Missionarskinder unterrichtet. Was die Maya eben, weil ich vergessen habe, bei Maya, die hat im Waisenhaus gearbeitet für 2 Monate, richtig? Internat. So, dann gucken wir mal das nächste an. Daniel Hetzel. Ich bin der Linke. Von dem habe ich natürlich auch ein Zitat. Hier steht, in meiner Zeit als Missionar habe ich immer wieder neu gelernt, 100% Gott zu vertrauen. So, jetzt machen wir das mal ganz kurz. In dem Moment war ich in Mexiko, aber wer es nicht weiß, ich habe 8 Jahre als Missionar gearbeitet und war dann auf mehreren Plätzen auf der Welt. Gut, das nächste Bild machen wir jetzt noch nicht. Machen jetzt mal schwarz weg. Aber warum erzähle ich das alles? Ist alles schön, ist einfach schön, ins Ausland zu gehen, da ein bisschen Zeit mit Kindern zu verbringen? Oder was hat das Ganze auf sich? Wir haben eine Person hier, die nur 2, 3 oder 4 Leute maximal kennen, die ist gerade auch wiedergekommen von einer Missionsreise und die möchte uns auch kurz erzählen, was Gott in ihrem Leben gemacht hat in der Zeit, als sie im Ausland war. Und damit bitte ich die Sarah Plitt, wahrscheinlich heißt sie, Sarah Plitt nach vorne.
Okay, also für die mich nicht kennen, heiße Sarah, ich bin die Schwester von Timo und die Cousine von Marco. Und genau, ich war dieses Jahr sogar, in Brasilien, also war auch bei Jugend mit einer Mission, habe da eine DTS gemacht, also eine Jüngerschaftsschule. Und genau, ich wollte ein bisschen was erzählen, was ich so da gelernt habe, wie es mich so verändert hat und genau. Vor Brasilien, bevor wir da hingeflogen sind, haben wir immer so eine Zeit als Team, wo wir uns vorbereiten auf die Einsätze und insgesamt Gott fragen, was er mit uns vorhat und was wir dort verändern können, wo können wir helfen. Und wir hatten dann so die Zeit, haben uns zusammengesetzt und haben halt Gott gefragt, okay Gott, was hast du für uns vor, und haben halt gebetet. Und ich habe da so diesen Eindruck bekommen, so ein Bild, als ich so gebetet habe und Gott gefragt habe, was möchtest du mit uns da machen? Der hat mir so ein Bild gegeben, wo wir am Flughafen sind als Team. Und ein Mann kommt auf uns zu oder so. Ich konnte es nicht so ganz genau deuten, aber ich hatte klar dieses Bild vor Augen vom Flughafenplatz. Und genau, wir waren den ersten Monat dann in Salvador. Das ist eher an der Küste von Brasilien. Und den zweiten Monat waren wir in Uberlândia. Das ist eher mitten, im Landinneren. Und wir hatten keinen Direktflug, sondern mussten nochmal zwischenhalten. Und am Ende des ersten Monats sind wir dann zum Flughafen gefahren. Es war nachts 1 Uhr oder so. Und dann kommen wir an und das System ist ausgefallen. Wir konnten nicht fliegen, wir konnten nicht einchecken. Und dann dann warten wir halt. Und dann haben wir gewartet und nach ein paar Stunden haben die dann gesagt, okay, jetzt funktioniert's wieder. Und wir als Team, okay, wir beten jetzt, wir müssen den Flug kriegen, damit wir weiterfliegen können. Und sie haben dann eingecheckt und haben uns beeilt und kamen dann zu dieser Stelle, wo man dann ins Flugzeug reingeht. Und wir so, oh, hoffentlich hat es noch offen, hoffentlich steht der Flieger noch da. Und dann kommen wir an, voll überrascht, das Gate oder wie auch immer man es nennt, es hatte noch nicht mal offen und der Flieger stand noch nicht. Also es war echt krass, es war schon mal so das erste Wunder, wo wir gedacht haben, wow, Gott versorgt und weiß, was wir genau brauchen. Und dann sind wir eingestiegen und natürlich hatten wir dann Verspätung mit dem Flieger, sind dann rübergeflogen zum Zwischenstopp, wo wir dann in den nächsten Flieger mussten. Und dann wir so im Flugzeug, okay, nochmal alle kräftig beten, wir müssen unbedingt den nächsten Flieger kriegen. Und dann sagen, okay, wir haben jetzt 10 Minuten Zeit, um auszusteigen aus dem Flugzeug, neu einzuchecken, und um den nächsten Flieger zu bekommen, ist eigentlich unmöglich, 10 Minuten, das geht nicht. Aber wir vertrauen Gott, es wird schon. Und wenn nicht, dann müssen wir halt den nächsten Flieger nehmen. Genau, und dann unsere Leiterin, die war aus Brasilien, also ist Brasilianerin, die ist vorgegangen. Und wir sind so aus dem Flugzeug, geht ja immer so eine Treppe nach unten, um halt den Bus zu nehmen zu der Flugzeughalle, wie auch immer. Und wir gehen da runter und sie ist ganz vorn und dann fragt so ein Mann, der steht so vor dem Flugzeug, müsst ihr nach Uberlândia? Und wir so, ja, stimmt. Und dann sind wir als ganzes Team rausgekommen, hat er auf uns gewartet und dann wir so, okay, ich zeige Ihnen mal, wir müssen mal hier lang. Und dann sind wir da über den ganzen Flughafenplatz gelaufen, an den Flugzeugen vorbei bis zum nächsten Flugzeug, also zu unserem Flugzeug. Unsere Leiterin ist wieder natürlich nach vorne gelaufen, ist ins Flugzeug rein, musste nur ihren Ausweis zeigen. Und die so, okay, kommt, setzt euch, die haben auf uns gewartet, was richtig krass war. Und das war genau dieses Bild, was ich hatte vor Brasilien, wo ich nie damit gerechnet hätte, dass es wirklich halt in Erfüllung geht und dass die Situation dann so aussehen wird. Und genau, das hat mir nochmal so gezeigt, dass Gott uns halt so mit einweisen möchte über unsere eigene Zukunft, über, ja, wo er uns gebrauchen will und dass er uns versorgt und dass er uns sozusagen beschenkt und segnet, wenn wir einfach das tun, was er möchte und genau seine Liebe weiter zeigen. Genau, das war's.
Wie gesagt, das war so Teil 1 und Teil 2 von dem sogenannten Input. Wie gesagt, das ist ja nicht wirklich ein Input. Aber bevor es gleich zum tatsächlichen Input geht, ich möchte eigentlich nochmal drüber reden, was das Herz hinter dem Ganzen ist, hinter Mission und hinter Paulus und hinter Mutter Teresa und hinter meinem Herzen war, weil ich denke, heutzutage oder zumindest in Deutschland ist Mission ein bisschen von oben herunter herabgesehen. Wie sagt man? Ja, sagt man so. Passt. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich gehöre wahrscheinlich auch dazu. Ich meine, ich habe 8 Jahre als Missionar gearbeitet und ich bin ein großer Befürworter dafür und ich bin wahrscheinlich auch ein großer Gegner davon. Ich bin in so einer Hassliebe zum Missionar sein. Und deshalb finde ich das, beim Vorbereiten fand ich das auch sehr herausfordernd. Aber bevor es weitergeht und bevor ich hier gleich so ein bisschen mein Herz ausschütte zum Thema Mission und wollen wir noch mal ganz kurz in den Lobpreis gehen, damit ihr all das, die ganze Information, die ich jetzt euch von den besten 15 Missionaren aller Zeiten gegeben habe, einfach nochmal vergessen könnt und sacken lassen könnt und ihr einfach nochmal ganz locker in den Lobpreis gehen. Das ist auch jetzt wieder eine relativ kurze Lobpreiszeit, aber danach möchte ich einfach Zeit haben für den Input. Ein Teil bin ich immer so ein bisschen hin und her gerissen, weil, wie gesagt, ich die Missionsarbeit liebe und auf der anderen Seite nicht liebe. Warum das ist aus 2 Gründen. Die nenne ich euch vorab und dann lese ich vor, was ich sonst noch dazu geschrieben habe. Aber damit ihr erstmal meinen Hintergedanken versteht, warum ich nicht immer die Missionarsarbeit unterstütze. Eine Sache ist die tatsächlich, ich finde es schwierig, wenn Missionare einem was erzählen, ohne mich zu kennen. Also die würden mich dann irgendwas erzählen oder stell dir vor, ich bin ein Kind in Thailand und ein Missionar kommt und erzählt mir und erzählt mir und erzählt mir. Ich würde mich wahrscheinlich irgendwann als Objekt sehen und so, denke ich, fühlt man sich auch manchmal, wenn man die Zeilen entlang läuft und man wird überall von Werbung, überall ist Werbung. Und diese Werbung versucht, dich anzusprechen auf eventuell was du brauchst, wie zum Beispiel den neuen Lady Shaver oder so. Ist Riesenwerbung. Aber so ist es manchmal. Ich denke manchmal, das Missionarsein ist auch ein bisschen Werbung machen für Gott. Aber automatisch, ich als Nicht-Christ, also ich, keine Angst, ich bin Christ, aber würde mich eventuell als Objekt sehen, weil diese Person mich einfach so von der Seite anredet und mir erzählen möchte, was super toll ist, aber diese Person kennt mich ja gar nicht. Woher will diese Person wissen, was für mich das Beste ist, wenn diese Person mich gar nicht kennt? Ein Beispiel ist, ich bin durstig und irgendjemand aus dieser Subzone denkt, der Daniel ist durstig, ich bringe ihm mal eine Pepsi. Ich würde ausrasten und diese Person würde nie wieder die Chance haben, mein Freund zu werden. Das ist jetzt ein bisschen hart, aber wer mich kennt, weiß, ich trinke keine Pepsi. Jetzt wisst ihr es alle. Aber würde man sich, ja, hier, Cola trinke ich, bisschen Werbung nebendran. Aber würde man mich kennen und mich lieben, wüsste man das. Aber wenn man mich nicht kennt und mich nicht liebt, dann kann man immer irgendwas erzählen. Und so denke ich, ist es manchmal. Und unser Denken über Missionare kann auch manchmal so sein, dass wir denken, die Missionare gehen in ein Land, wie zum Beispiel irgendwo im Kongo, und erzählen und zerstören so ein bisschen die Kultur. So können wir denken. Ich sage nicht, dass es passiert, aber das ist manchmal unser Denken. Und die kommen einfach nur und erzählen, aber kommen eigentlich nicht mit dem Hintergrund, wir wollen da hingehen, weil wir dieses Volk mit Liebe übersehen wollen. So wie Mutter Teresa das gesagt hat, ich bin nicht berufen, jemanden zu bekehren, ich bin berufen, diesen Menschen zu lieben. Und das sind so meine Gedanken manchmal, warum ich die Missionarsarbeit nicht immer hundertprozentig für super toll finde. Das ist nur der Hintergedanken. Wir haben vorhin gehört, diese Bibelstelle, wo Jesus sagt, geht in alle Welt und verkündet das Evangelium oder macht zu Jüngern und tauft und zu allen Völkern bis ans Ende der Welt, habe ich beides vorgelesen. Und ich will jetzt auch gar nicht darüber diskutieren, ob wir dazu berufen sind, wir als Subzone in alle Welt zu gehen. Ich will aber sagen, und da könnt ihr den Marco nachher fragen, ich will sagen, dass es Dutzende, wenn nicht hunderte Bibelstellen gibt, wo wir dazu berufen sind, unseren Mitmenschen zu lieben. Und ob er jetzt im ersten, was ich vorhin gesagt habe, ob er nur zu seinen Jüngern gesprochen hat, hat gesagt, geht in alle Welt, das kann man so oder so sehen, aber im zweiten Teil, liebt deinen Mitmenschen, könnt ihr drehen oder wenden, das ist für euch. Das für mich ist, dass wir unseren Mitmenschen lieben sollen. Und sowohl ist, und das Lieben ist was Aktives, also ist jetzt nichts Passives, ist es schwer, jemanden passiv zu lieben. Könnt mal ausprobieren, passives Lieben, ob das funktioniert, aber Liebe ist was Aktives. Und Missionare sind dazu berufen, zu lieben. Und da finde ich, wo ich absolut dahinter stehe, ist, wenn Missionare ausgebildet werden in verschiedenen Skills, damit sie nicht mit leeren Händen kommen. Das finde ich unglaublich cool. Und zum Beispiel Hebammen. Es werden weltweit ganz viele Hebammen, missionarische Hebammen ausgebildet, die dann in den Mittleren Osten gehen und dann wie sagt man? Babys auf die Welt bringt. Ey, und das ist super cool. Oder es gibt Ärzte und es gibt Englischlehrer. Und ich bin ein großer Fan von meinem besten Freund, Tim. Den haben ein paar kennengelernt. Da möchte ich gerne das nächste Bild mal kurz zeigen. Tim ist Missionar und er entwickelt Sachen. Und wer ihn kennengelernt hat, das ist ein kleiner Chaot, aber das macht er den ganzen Tag. Sitzt er im Hof und weiß, wo seine nächste Mission hingeht. Dann sagt er zum Beispiel, meine nächste Mission geht nach Zimbabwe. Und dann informiert er sich, was da in der Gegend nicht so gut funktioniert. Und dann entwickelt er mit seinen Freunden Ideen. Also hat das auch in der Uni studiert. Also nicht, der ist jetzt nicht nur so ein kleiner Chaot, der weiß schon ein bisschen was über Agriculture. Und dann sitzt er da und entwickelt sowas, wie zum Beispiel die Leute besser leben können. Und dann entwickelt er irgendwie sowas wie, hier wachsen Pflanzen, da kommt das Wasser durch, es geht dann wieder hier und dann wird es irgendwie wieder gefiltert und gereinigt und dann geht es wieder so rum. Ist bestimmt komplizierter, wie ich es gerade gesagt habe. Und dann gucken wir mal das nächste Bild. Da ist er. Also wer jetzt, der Tim. Ja, das ist er hier. Das ist Tim. Nein, ist er hier. Hier ist Tim. Und genau, Tim hat sich auf sein Herz gelegt, als Missionar was zu machen, was den Menschen wirklich hilft. Und er arbeitet sehr häufig, höre ich immer irgendwas mit Wasserfiltern und so. Und ihr werdet es gar nicht glauben, wie viele Leute auf der Welt sterben, weil sie nicht sauberes Wasser haben. Und da, wenn du dann hingehst als Missionar und denen erzählst, wie schön alles mit Gott ist und dann sterben sie ein paar Tage später, weil sie dreckiges Wasser getrunken haben, bringt denen, ja, kann man jetzt so oder so sehen. Aber und Tim macht es, weil er diese Menschen liebt. Also er informiert sich über diese Menschen und denkt, was brauchen die Menschen? Natürlich, sie brauchen das Evangelium, aber was sie auch brauchen, ist sauberes Wasser. Und was sie auch brauchen, sind irgendwelche Pflanzen. Und es fasziniert mich, dass Tim das macht. Und dann, jetzt können wir wieder das wegmachen. Und dann habe ich gedacht, was hat es denn heute mit uns zu tun? Ich will euch ja nicht erzählen, wie toll Tim ist oder wie toll manche Missionare sind oder was für Gelegenheiten man auf der Welt hat, von Gott zu erzählen. Ich möchte euch aber zwei Fragen heute Abend stellen. Nämlich, wenn ich weiß, wie sehr Gott mich liebt, kann ich anderen Menschen auch lieben, das ist keine Frage. Aber wie gut kenne ich Gottes Liebe und wie sehr kann ich andere Menschen lieben? Also die Frage ist, wie sehr kenne ich Gottes Liebe und wie sehr kann ich anderen Menschen lieben? Weil aus dieser Frage heraus könnte eventuell was bewegen, dass ihr denkt, ich möchte andere Menschen lieben und hier kann ich das nicht. Und deshalb gehe ich in die Mission. Das könnte meiner Meinung nach ein guter Anreger sein, zu sagen, ich will Missionar werden, weil ich Menschen lieben möchte. Und das haben eure Eltern gemacht, die haben euch so sehr geliebt, dass sie euch von Jesus erzählt haben. Aber die hat euch auch gleichzeitig, hat eure Mutter euch Milch gegeben und euch gefüttert, damit ihr auch auf andere Seiten wächst. Das Problem ist, wie viele Gedanken, und ich hab einen Satz vorhin hier aufgeschrieben, den habe ich gar nicht gesagt. Also falls ich euch irgendwie vor den Kopf stoße mit irgendeinem Kommentar, den ich mache, dann kommt bitte nachher auf mich zu. Dann können wir drüber reden. Weil eine Frage ist, wie viel meinen Gedanken dreht sich denn um mich? Und das ist, ich glaube, das ist manchmal unser Problem. In Deutschland, dass sich sehr viele unserer Gedanken einfach um uns drehen. Mein Leben, meine Liebe, mein Auto, Haus, Boot, meine Träume, etc., etc. Und dann hören wir Sachen wie in den Nachrichten, gestern oder vorgestern mit den Erdbeben im Nepal. Das schockiert uns, aber im Endeffekt dominiert das nur ganz kurz unsere Gedanken. Und dann sind wir zurück mit mein Leben, meine Liebe, mein Auto, mein Haus. Und es dreht sich, im Endeffekt dreht sich alles um mich. Aber Liebe ist selbstlos, sagen wir. Aber wenn sich alles um mich dreht, dann im Endeffekt lieben wir uns nur selbst. Und wie ich gesagt habe, erst wenn ich weiß, wie sehr Gott mich liebt, kann ich auch andere Menschen lieben. Also wenn sich unsere Gedanken tatsächlich nur um mein Verlangen und meine Dinge drehen, dann ist entweder das Problem, dass ich Gottes Liebe nicht kenne oder dass ich die Bibel nicht verstanden habe. Weil ganz klar, meiner Meinung nach geht es in der Bibel um Gottes Liebe und dass wir berufen sind, unsere Mitmenschen zu lieben. Und wie gesagt, was hat das mit Mission zu tun? Das habe ich ja eben gerade schon angesprochen, aber manchmal müssen wir einfach aus unserem sicheren Nest rauskommen, um in ein anderes Land gehen oder in eine andere Stadt gehen, um einfach dort mal anfangen, Menschen zu lieben oder kennenzulernen oder sie zu schätzen. Und dann wird uns Gott einfach die Augen öffnen für die Welt, aber auch für unsere Probleme. Somit bin ich auch schon fast beim Ende angekommen. Wie gesagt, ich habe gesagt, es wird nur was ganz Kurzes. Und habe für euch drei Herausforderungen. Also ich sage drei Herausforderungen, ihr dürft euch eine davon aussuchen. Und die sind alle relativ einfach, bisschen praktisch, bisschen weniger praktisch. Herausforderung 1. Die Frage ist, wenn ich berufen bin, meinen Mitmenschen zu lieben, gibt es da jemand auf meinem Arbeitsplatz, den ich so gar nicht liebe? Annika hat mich vorhin gefragt, also ich habe die Frage vorhin anders formuliert und Annika hat mich so gefragt, gibt es denn jemanden, dem du auf deiner Arbeit besonders geliebt hast oder so? Und dann habe ich gesagt, nee, da war so einen, den habe ich richtig gehasst, aber dann habe ich dafür gebetet. Es wurde ein bisschen besser am Ende, aber wir haben uns echt nicht verstanden auf der Arbeit. Aber gibt es jemanden auf der Arbeit, den du so gar nicht lieben kannst? Dann ist jetzt meine Herausforderung für diese Woche, versucht's mal mit einer Woche, ihm zu lieben. Und hier noch ein Zitat von Mutter Teresa dazu, weil ich finde Mutter Teresa sehr gut. Lass nie zu, dass du jemand begegnest, der nicht nach der Begegnung mit dir glücklicher ist. Und da habe ich gedacht, boah. Ja, ich weiß nicht, wie viele Leute mit einer Begegnung nach mir alle glücklicher sind, aber das könnte euer Ziel sein, dass wenn ihr eine Person habt auf der Arbeit diese Woche, ihr mögt euch nicht, aber dass die nach der Begegnung mit dir diese Woche glücklicher ist. Und ihr müsst einfach mal herausfinden, was diese Person mag. Kaffee, Tee, Cola. Gibt's nicht. Beschenkt die mal. Liebt sie einfach mal. Das ist meine Herausforderung 1. Die könnt ihr machen. Oder als Alternative, wenn ihr sagt, nee, ich will niemanden auf meiner Arbeit lieben, habe ich noch zwei andere Möglichkeiten. Ich habe hier 4 Karten. Vier Karten von Freunden von mir und dem City of Refuge. So, das sind Gebetsanliegen. 4 Karten, die nehmt ihr mit. Also eine, nicht alle 4. Und dann betet ihr einfach für diese Woche für die. Und da stehen auch dein Gebetsanliegen drauf. Ich lese sie mal vor. Und dann können gleich ganz schnell 4 Leute Hände heben, die kein Problem haben mit Leuten auf ihrer Arbeit. Und die können dann dafür beten. Ich lese sie mal kurz vor. Nämlich haben wir hier Tim Farkowski. Das ist der eben gerade auf dem Bild. Und Ehefrau. Standort Australien. Gebetsanliegen. Ideen für Weiterentwicklung zum Beispiel. Also das, wie gesagt, er versucht immer Sachen zu entwickeln, braucht dafür immer neue Ideen. Ist manchmal sehr frustrierend, sagt er, weil er funktioniert in Australien und dann geht er hin und funktioniert es dort nicht. Wie gesagt, Tim Fiskowski und seine Frau. Dann habe ich hier auch 2 Personen, die mir sehr am Herzen liegen, nämlich Joel und Louise. Die sind nämlich tatsächlich im Erdbebenbereich Nepal. Einfach für Sicherheit und Trost und genau. Dann haben wir City of Refuge, das ist ja eben, was die Kollekte ging, an die Gebetsanliegen ist. Die Gebetsanliegen stehen auf der Homepage, steht hier, und das ist in Ghana. Und die 4. Person ist Heidi Baker in Mosambik. Gebetsanliegen, Schutz und Versorgung. Also, wenn ihr nicht das die erste Option haben wollt, könnt ihr auch gern für diese paar Missionare beten. So, und falls ihr entweder, wenn ihr weder sagt, ich will nicht jemand auf meiner Arbeit lieben und ich will nicht für irgendeinen Missionar beten. Dritte Option, werdet Missionar. So, wenn ihr denkt, boah, der Daniel und die so Bono und Mutter Teresa haben mich so inspiriert, das möchte ich auch machen. Und es gibt dafür ganz viele Möglichkeiten, auch mit Jugend mit einer Mission und auch mit Waisenhäuser in Thailand. Und ich habe die Informationen, aber auch der Marco oder die Maya haben ganz viele Informationen. Und eigentlich ganz viele von den Leuten, die ihr da gesehen habt, haben ganz viele Informationen. Wenn ihr sagt, ey, ich will sowas mal ausprobieren, ich habe Zeit, ich möchte mal 3 Monate, 6 Monate, 10 Jahre Missionar werden, dann sprecht mich doch an oder die Maya oder einer der Leuten auf den Bildern. So, das war's jetzt schon. Ich habe hier noch diese 4 Kärtchen und dann kommen wir jetzt fast zum Ende des Gottesdienstes. Und dafür könnt ihr diese Woche lang beten. Da stehen Gebetsanliegen drauf, aber ihr könnt einfach mal loslegen. So, soll ich einfach mal so einzeln und dann sagt ihr, hier. Ja? Ich habe ja gehört.